Wir sind bei Psalm 32. Dieser Psalm ist der zweite Bußpsalm von den sieben. Psalm 6 gilt als Bußpsalm, dann kommt der 32, dann 38, 51, 130 und 143. Nicht, sechs sind es. Sechs Bußpsalmen, das ist der zweite. Er besteht aus 105 Wörtern, das ist 15 mal die 7. Und es sind 7 Strophen, die habe ich hier dargestellt. Ich habe einfach ein bisschen den Text eingerückt. Dann sieht man also Strophe 1 sind die ersten 2 Verse, Strophe 2 ist Vers 3 und 4, Strophe 3 ist Vers 5, Strophe 4 ist Vers 6 und 7. Das sind die vierte Strophe, ist in dem Fall in der Mitte. Strophe 5 ist Vers 8, Strophe 6 ist Vers 9, Strophe 7 ist Vers 10 und 11. Die Mitte ist also die mittlere Strophe und ist auch eine sehr wichtige Strophe. Wir lesen den Psalm. Selig ist der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde bedeckt wurde. Selig ist der Mensch, dem Jahwe Schuld gar nicht anrechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, verfielen meine Gebeine durch mein Stöhnen den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft wie bei Sommergluten oder Sommerhitze. Da tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will Jahwe meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Bei Flut großer Wasser, gewiss, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich, mit Jubel der Befreiung umgibst du mich. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross, wie das Maultier, die ohne Verstand sind. Mit Zaum und Zügel, ihrem Schmuck muss man sie bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Viele Schmerzen hat ein Ehrfurchtsloser, aber wer auf Jahwe vertraut, den umgibt er mit Güte. Freut euch in Jahwe, frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle von Herzen Aufrichtigen. Rein jetzt zur Form, die Mitte ist also diese vierte Strophe, Vers 6 und Vers 7. Da ist auch übrigens, wenn man jetzt Wörter zählen würde, kommt man auch in diese Strophe hinein, und zwar das Mittelwort ist genau das Wort zur Zeit, passt aber nicht als sinnvolle Mitte, das habe ich hier rosarot angezeichnet, das wäre exakt das Mittelwort. Das soll nichts bedeuten, ja, wir müssen nicht immer ein Mittelwort finden, aber die mittlere Strophe ist offensichtlich, das ist eine äußerst wichtige Aussage im Text hier. Übrigens, ich habe hier da einen falschen Zeilenumbruch, aber ist nicht so schlimm hier in der ersten Zeile. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Ganz in der Mitte von dieser mittleren Strophe stehen die zwei Zeilen, diese großen Wasserflut. Ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Das sind jetzt die Mittelzeilen, die zwei. Der letzte Teil von Vers 6 und der erste Teil von Vers 7 wäre dann der exakte Mittelteil. Aber hier für uns, die sinnvolle Mitte ist ja einfach die ganze Strophe. Worum geht es? Es ist dieser Psalm, der geschrieben wurde nach Psalm 51. Zuerst wurde Psalm 51 geschrieben. Zeitlich, rein oder geschrieben, jedenfalls betrifft zeitlich, chronologisch, kommt zuerst Psalm 51 und dann Psalm 32. Denn in Psalm 51, Vers 15, da lesen wir, ich will die Übertreter lehren deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Und hier ist die Lehre. Also jetzt, wo er Buße getan hat, jetzt kann er einen Lehrpsalm, der eigentlich aus eigener Erfahrung, eine Lektion aus eigener Erfahrung ist. Jetzt kann er diese Lehre bringen. Was noch auffällt, ist das Ende und der Anfang hier. Es beginnt mit selig, zweimal selig, das heißt höchst glücklich. Und es endet mit freut euch in Jahwe und jubelt alle von Herzen Aufrichtigen, also und frohlockt ihr Gerechten. Also er beginnt mit Freude und er endet mit Freude, oder er beginnt mit einer Seligpreisung, also dass demjenigen das höchste Glück zugesprochen, ein sehr hohes Glück zugesprochen wird, der Vergebung hat. Und Vers 11 hat er dann diese Freude oder dieser Aufruf, sich zu freuen in Jahwe. Strophe 2, als ich schwieg, lastete auf mir deine Hand. Die vorletzte Strophe, seid nicht wie das Ross, die man mit Zaum und Zügel bändigen muss, ansonsten nahen sie dir nicht. Die Parallele ist eine inhaltliche Parallele. Er hat geschwiegen und Gott musste ihn züchtigen und die Hand Gottes lastete auf ihm, die Zucht Gottes. Und in der zweiten Strophe und in der vorletzten Strophe ist die Lektion. Also bitte seid nicht so wie ich. Macht's nicht so wie ich es machte. Kommt schnell mit eurer Sünde. Nahet euch schnell zu Gott mit eurer Sünde. In der dritten Strophe, hier blau gezeichnet, sagt er, ich will bekennen. Ich will Jahwe meine Übertretungen bekennen. Und Gott antwortet, oder in der vorvorletzten Strophe, also die fünfte Strophe, da sagt Gott, und ich will dir raten, ich will dich unterweisen. Ja. Also sobald, es ist schon so schön hier, oder als er dann sich entscheidet, ja, ich will bekennen, dann ist Gott so schnell da mit der Vergebung. Und er will ihn unterweisen, will ihm raten, sein Auge auf ihn richten. Und weil Gott so schnell ist mit der Vergebung, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde, deshalb soll jeder Fromme zu dir beten zur Zeit, da du zu finden bist. Dann wird er der Gerichtsflut entgehen. Gott wird dann sein Bergungsort sein, dort wo er sich verstecken kann. Und er wird behütet sein vor Bedrängnis. Und er wird sich freuen können, weil Gottes Jubel, Befreiungsjubel ihn umgibt. Wie schön die Freude, wenn Vergebung eingekehrt ist und die Beziehung wiederhergestellt ist mit Gott. Der Psalm hat viele Menschen erquickt und war eine große Hilfe, schneller zu sein mit Umkehr. Jetzt gehen wir zur Gliederung. Wir haben also, das ist jetzt diese Gliederung, wie gesagt, dieses ist gar nicht inspiriert. Also bitte, vielleicht finden Sie eine bessere Gliederung. Das ist jetzt nur ein Versuch, ein bisschen. Einige Fakten über Vergebung in den ersten 7 Versen. Man könnte ja schon sagen, der Psalm ist in 2 Teile geteilt. Zuerst 4 Strophen und dann 3 Strophen. Also, denn da ist schon so ein Bruch ab der Mittelstrophe, ja, dann spricht Gott, ich will dich unterweisen. Von daher könnten wir also schon sagen, die Verse 1 bis 7, gehören irgendwie zusammen. Und wir versuchen hier ein paar Lektionen zu lernen. Also hier jedenfalls gibt es hier einige Fakten über Vergebung. Das ist sicher. Die Vergebung ist ein Segen. Selig oder wo man einem Menschen beglückwünschen kann. Und das ist eine große Freude. Sie ist ein Segen, sie ist eine große Freude. Wenn du aufrichtig bist, wenn man die Sünde wirklich bekennt. Also hier übrigens in diesen Versen 1 bis 7, das ist zeugnishaft. Er spricht hier vor allem die Strophe 2 und Strophe 3 ist eine Erzählung, eine persönliche, zeugnishafte Erzählung. Also diese selig ist der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde bedeckt wurde, selig ist der Mensch, dem der Jahwe die Schuld nicht anrechnet. Dieser Vers wurde ja auch dann zitiert in Römer 4, Vers 7 und 8. Und als ganz wichtiger Punkt von der Argumentation des Paulus, dass Sündenvergebung rein aus Gnade ist, nicht aus Werken. Die Seligkeit wird zugesprochen dem Menschen, der gerechtfertigt wird aus Gnade, der nicht einem Menschen, der Werke tut. In dessen Geist kein Trug ist, heißt es dann in Vers 2 am Schluss, kein Jakob, schon wieder, kein Trug, ja, kein Falsch. Übrigens, kein Falsch, also selig ist der Mensch, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist, als Ergebnis der Vergebung. Glückselig ist der Mensch, der, nachdem er Vergebung bekommen hat, also jetzt frei ist von der Sünde und sein Geist frei ist von dem Trug, dem er vorher verfallen war, als er meinte, er könne ohne Vergebung auskommen. David hat ja lange Zeit geschwiegen und er war in der betrügerischen Meinung, Gott würde das nicht merken oder Gott würde das nicht ahnden. Zweite Strophe, also hier B, groß B, die Unbußfertigkeit ist eine Torheit und bringt Züchtigung mit sich. Als ich schwieg, verfielen meine Gebeine durch mein Stöhnen den ganzen Tag. Züchtigung bekommt er, sei das jetzt seelisch oder sei das jetzt körperlich, aber es ist oft so, Menschen, die in Sünde hineinkommen und die noch ein relativ gesundes Gewissen haben, die werden geplagt. Gläubige, die an Sünde festhalten, denen kann es nicht gut gehen. Und wenn es ihnen dennoch gut geht, dann muss man schon einiges sich fragen. Da müssen sie entweder sehr, sehr weit weg sein vom Herrn und tief in der Sünde oder im Abfall oder ich weiß nicht wo. Aber normalerweise, wenn ein Gläubiger sündigt, gemeint ist hier an einer Sünde festhält, ja, und sie nicht ans Licht bringt, dann kann es ihm nicht gut gehen. Das Gewissen meldet sich. Und Gott züchtigt die Seinen, die er liebt. Also hier, da heißt es, Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft wie bei Sommerhitzen. Also es war wie bei der Dürre. Er fühlte sich recht ausgetrocknet. Schmerzen also, Leiden als Folge der Unbußfertigkeit, nicht als Strafe Gottes, sondern als Folge, ganz logische Konsequenz seiner unbußfertigen Haltung. Vers 5, die einzige Lösung, Sünde bekennen. Und das erzählt er hier zeugnishaft, da tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld zu. Er erzählt es Gott, ja, das ist ja ein Gebet. Er erzählt hier in Vers 5, wendet er sich direkt an Gott. Vers 1 bis 4 ist nicht direkt ein Gebet, da steht nichts da von Gott, dass er sich an Gott richtet, scheint einfach ein Bericht zu sein. Aber Vers 5, da fühlt er sich jetzt in die Nähe Gottes gestellt und jetzt fängt er an zu beten, da tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, also jetzt spricht er von seinem Vorsatz, er sagte sich, ich will Jahwe meine Übertretungen bekennen. Und Gott antwortet sofort, und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Ich habe gesündigt, sagt David. Und Nathan sagt, dann hat der Herr vergeben. Dann hat der Herr auch vergeben. Vergeben heißt nicht, dass es keine Konsequenzen gibt. Die Konsequenzen musste er dann eine lange Zeit auskosten. Die waren groß, die Konsequenzen. Aber die Vergebung war ganz und echt und total. Gott antwortet, wenn wir bekennen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Treu und gerecht. Nicht barmherzig und gnädig, sondern treu und gerecht, weil er sich dazu stellt, was der Herr Jesus getan hat für uns am Kreuz. Dort im Alten Testament war es im Blick voraus, im Blick auf das Kommen der Opfer Christi, dass Gott vergeben konnte, beziehungsweise dass Gott weiterhin mit dem Volk Israel verfahren konnte und ihnen Vergebung zusprechen konnte, weil der Herr Jesus Christus kommen würde und alle diese Schuldopfer und Sündopfer, die dargebracht wurden, dieses Blut würde er bezahlen sozusagen durch sein Wirken. Das andere war ja nur ein schattenhaftes, ein Zeichen, etwas Schattenhaftes von dem Opfer Jesu Christi. Im Alten Testament, das Blut von Ziegenböcken und Stieren kann nicht Sünden vergeben. Aber Gott hatte das anerkannt im Blick auf den kommenden Messias, der das Schuldopfer stellen wird. Also wer bekennt, erhält Vergebung. Das ist hier die ganz klare Lehre. Auch im Alten Testament. Wir haben also eine ganz klare Lehre der Vergebung im Alten Testament. In Römer 3 lesen wir Vers 25 und 26. Ihn hat Gott dargestellt, also eigentlich müssen wir so übersetzen, ihn hat Gott sich dargestellt als Sühnung durch den Glauben, durch sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hinweggehens über die zuvor geschehenen Sünden in der Zurückhaltung Gottes, im Blick auf die Erweisung seiner Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit, um gerecht zu sein und den zu rechtfertigen, der aus Glauben an Jesus ist. Was er hier sagt am Anfang von Vers 26, Gott hat sich zurückgehalten, Gott hat an sich gehalten, Gott hat Geduld geübt, in Bezug auf die Sünden, die im alten Bund geschehen war. Gott hätte gleich mit Gericht eintreten können, aber das hat er nicht getan. Er hat seinen Zorn zurückgehalten im Blick auf das Opfer Jesu Christi. Vers 25. Diesen Herrn, den Herrn Jesus, sein Schuldopfer, ihn hat Gott sich dargestellt als Sühnung durch den Glauben, durch sein Blut. Übrigens, das Wort für Sühnung, das hier verwendet wird, Römer 3, Vers 25, das heißt das Wort Sühnedeckel. Sühnedeckel, das ist der Deckel, der auf der Bundeslade drauf liegt. Das ist genau dieses Wort, das hier verwendet wird. Kommt vor in 2. Mose 25, Vers 17 bis 22. Dort ist die Rede von der Bundeslade und von diesem Deckel. Und auf diesem Deckel, der Deckel deckt was zu. Der Deckel auf der Bundeslade, was deckt er zu? Die Tafeln. Und die Tafeln sprechen. Du bist schuldig, du hast das Gesetz gebrochen. Ja? Und hier wird das zugedeckt. Und die Engel der Heiligkeit Gottes schauen auf die Tafeln. Nein, schauen auf den Deckel. Die Tafeln sind zugedeckt. schauen auf den Deckel und auf den Deckel kommt, genau dorthin kommt das Blut. Dort spritzt der hohe Priester, sprengt der hohe Priester das Blut des Opfers. Zuerst sprengt es am Boden, er muss auf dem Boden des Blutes stehen und dann den Rest schüttet er auf diesen Deckel der Bundeslade, sodass die Engel, die die Heiligkeit Gottes wahren, dass sie das Blut sehen. Und so ist das hier symbolisch dargestellt, dass das Blut zudeckt die Vergehungen. Es kommt kein Gerichtsspruch über das Volk. 2. Mose 25, Vers 17 bis 22. Und in Hebräer 9, Vers 5 kommt es auch vor. Auch auf den Sühnedeckel bezogen. Hebräer 9, Vers 5. Genau das gleiche Wort. Das eine in der griechischen Übersetzung, natürlich im Hebräischen, das ist ja ein griechisches Wort, und das andere in Hebräer 9 ist ja, das ist ja griechisch. Insofern ist der Herr Jesus also genau das geworden, ein Sühnedeckel, der das Gerichtswort und den Schuldspruch zudeckt. Selig der, dessen Übertretung vergeben ist. Zudecken und vergeben ist parallel. Hier haben wir einen Parallelismus, Vers 1 in Psalm 32. Selig der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde bedeckt ist. Parallel. Übertretung ist gleich wie Sünde und vergeben ist gleich wie bedeckt. Nicht, wie manche gelehrt haben, im Alten Testament hatten sie nicht Vergebung, sondern nur Bedeckung. Nein, steht nicht da. Der Text sagt, es hat Vergebung. Vergebung ist Bedeckung. Es war eine echte Vergebung. Gott hat echt die Schuld nicht angerechnet. Warum nicht? Im Blick auf das kommende Opfer Jesu Christi. Und jeden Versöhnungstag haben die Israeliten stellvertretend das Blut aller Schlachtopfer, die das ganze Jahr hindurch dargebracht wurden, stellvertretend haben sie an diesem Versöhnungstag dieses Blut hineingetragen in das Allerheiligste. Und der hohe Priester erscheint vor dem Angesicht Gottes mit dem Blut. Und die Israeliten warten draußen, ob er wieder zurückkommt, ob Gott das annimmt. Und dann kommt er zurück und verkündigt, dass Gott es angenommen hat. Und dann muss er noch einige andere Opfer darbringen, noch einen Stier für sich selber schlachten und so weiter. Mit einem Bock in die Sünde, in die Wüste, einen Sündenbock in die Wüste treiben, auf den dann alle Sünden bekannt werden und der wird dann weggejagt. Also hier eine echte Vergebung im Blick auf Christi Opfer. Ja. Hier haben wir drei, bei mir stehen drei Wörter. Übertretung, Sünde und Schuld. Aha. Also, so viel ich in Erinnerung habe, sind das hier zwei verschiedene Wörter im Griechischen. Psalm 32. Also, das Wort in Vers 2, selig ist der Mensch, dem der Herr Schuld nicht anrechnet. Es ist das Wort für Missetat, Schuld. Aven heißt das. Und das andere Wort ist Übertretung. Das ist das Wort, ja, Pescha, Übertretung, das heißt so. Und dann ist das Wort Chata. Das ist das übliche Wort für Sünde, das häufigste Wort für Sünde. Wir haben also wirklich im Hebräischen drei Wörter, drei verschiedene Wörter. Übertretung, dann Sünde, dann Schuld. Wobei Übertretung und Sünde ganz offensichtlich ein Parallelismus ist, also ist hier gleichbedeutend. Und die Schuld, die entsteht ja durch die Sünde. Durch die Sünde kommt Schuld. Das heißt, man ist verantwortlich, man ist jetzt verpflichtet, demjenigen, dem man Sünde getan hat, ist man verpflichtet. Und das nennt die Bibel Schuld. Und die Schuld wird aber hier nicht angerechnet, weil die Sünde vergeben wird. Also es ist ein Unterschied zwischen Sünde und Schuld. Sünde ist die Tat, Schuld ist das, was man dann hat. Man ist schuldig. Ja, wenn ich dir 100 Euro stehle, dann ist das Stehlen die Sünde, aber ich bin dir dann schuldig. Ich bin ein Schuldner. Ja, danke, das ist ein Fehler natürlich. Ich habe sowieso da einige Sachen, die hier noch korrigiert werden müssen. Überhaupt, ich bin für alle Fehler, die man so findet, dankbar, weil das wurde vor ganz kurzer Zeit erst so gemacht. Und von daher, wenn Sie was finden, bitte sagen Sie das einfach. Gut. Also, ich weiß nicht, stehen hier dann zweimal, selig ist der Mensch, dem Jahwe Schuld nicht anrechnet, oder steht da noch was? Dem der Jahwe. Ja, wurde schon ausgebessert, danke. Gut. Zurück. Wir waren bei Vers 2, Vers 3. Vers 4, Vers 5. Da hast du, und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Übrigens, hier haben wir auch zwei Wörter. Du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Die Schuld, die Sünde mit sich brachte. Das nächste ist dann die vierte Strophe, die Zentrumsstrophe. Hier, deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Hier also die Schlussfolgerung, die Aufforderung. Deshalb ist es also, das ist die Lektion daraus. Jeder soll so schnell wie möglich zu Gott beten. Und zwar, solange Gott zu finden ist. Solange Gnadenzeit ist, ja. Es gibt eine gewisse Zeit, da Gott zu finden ist. Das ist die Zeit, in der Gott mit dem Menschen Gnade gewährt. Es gibt eine Zeit, wo es zu spät ist. Wer rechtzeitig in die Arche steigt, der entkommt der Flut. Hier spricht er hier ist das Bild von der Wasserflut. Bei Flut großer Wasser, gewiss, ihn werden sie nicht erreichen, diese Wasser. Also, für alle, die rechtzeitig in die Arche kamen, den konnten die Wasser nicht erreichen. So in dieser selben Weise ist Gott ein Bergungsort für alle die rechtzeitig zu ihm kommen. Und so sagt er jetzt, du bist ein Bergungsort für mich. Vorher hat David sich vor Gott verborgen und jetzt kann Gott den David bergen. Zwei Möglichkeiten. Entweder geht es um den Frommen, der gesündigt hat und soll die Sünde bekennen, oder er sagt, deshalb soll jeder Fromme auch weiterhin Gott suchen, solange er zu finden ist. Ich meine aber das Erste. Denn der David, der hier betet, war ja ein Frommer. Auch wenn er gesündigt hatte, so war er dennoch nicht der Ehrfurchtslose. Er war nicht der Frevler. Er war noch ein Frommer, dem es schlecht ging, als er gesündigt hatte. Also mir scheint, es ist schon das, was wir hier gesagt haben, es gibt ein zu spät. Der Fromme, wenn er jetzt sündigt, soll zu Jahwe beten, solange Jahwe zu finden ist. Solange Gnadenzeit ist, solange es nicht zu spät ist. Mir scheint, beim anderen hätte die Schwierigkeiten, wie man das unterbringen könnte. Wieso soll man deshalb beten? Und wieso, solange Gott zu finden ist? Warum dieser Zusatz? Oder zu der Zeit, da du zu finden bist? Also mir scheint, er spricht von den Frommen, die in Sünde fallen, dass sie zu ihm beten sollen. Dann wird die Flut der großen Wasser ihn gewiss nicht erreichen. Ansonsten könnte es zu spät sein und er wird dann zu einem, der nicht mehr gekommen ist, der keine Vergebung mehr gefunden hat, der nicht Buße getan hat, wie Judas zum Beispiel. Judas hat die Zeit gehabt, umzukehren, bis zum letzten Moment. Und Gelegenheit. Also, du bist ein Bergungsort für mich, vor Bedrängnis behütest du mich, mit Jubel der Befreiung umgibst du mich. Man merkt, wie der Psalmist hier diese Mittelstrophe herausstellt. Hier ist ein Wechsel fünfmal wird Gott hier angesprochen mit Du. Das Du beginnt schon in Vers 5 in der letzten Zeile, aber dann zweimal Du in Vers 5 in der letzten Zeile, also im Deutschen zweimal Du. Im Hebräischen ist es einfach das Du, das betonte Du, und das andere Du ist versteckt im Verb. Und dann fünfmal zu dir beten, da du zu finden bist. Du bist ein Bergungsort für mich. Du behütest mich. Du umgibst mich. Damit endet der erste Teil des Psalms. Zweiter Teil. Schlussfolgerungen, Lektionen daraus. Also zuerst haben wir ein Zitat. Gott spricht, ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Die Lektion hier, Buße, führt jetzt dazu, dass die Gemeinschaft wiederhergestellt ist. Und Gott ist jetzt da, der sagt, ich will dich unterweisen, ich will dich lehren, ich will dir raten. Ich will mein Auge vier Dinge, ich will dich unterweisen, dich lehren, dir raten und mein Auge auf dich richten. Also er wird uns unterweisen, er wird den Weg, den rechten Weg führen, Rat geben und sein Auge auf diesen gerichtet halten. Erleuchtung, Geistesleitung, also zuerst müssen wir sagen Unterweisung, Wegführung, Erleuchtung, mein Auge auf dich richten. Ich habe es jetzt nur einfach als Erleuchtung, Geistesleitung aufgeschrieben. Man könnte hier vier Punkte aufschreiben. Unterweisen, den Weg lehren, raten, mein Auge auf dich richten. Also Vergebung bringt neue Unterweisung und Gott weist uns nicht ab, er wendet die Augen nicht weg, nein. Nächstens, das nächste ist dann die sechste Strophe. Und die Lektion hier, nächste Lektion, seid nicht wie Rosse, wie das Ross, wie das Maultier, die ohne Verstand sind. Tiere haben keinen Verstand, sie können nicht denken. Mit Zaum und Zügel das ist ihr Schmuck, ja, mit denen muss man sie bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Gott will den Gläubigen nahe bei sich haben und deshalb sollen sie nicht sein wie solche unvernünftigen Tiere, sie sollen nicht töricht sein, sondern sie sollen sich nahe bei Gott aufhalten. Wir tendieren so gerne dahin, ferne zu sein und uns nicht zu nahen. Naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Jakobus 4, Vers 8. Also Gott will seine Nahe bei sich haben, obwohl wir doch oft leider so tendieren, ferne zu sein, und wir haben Das Zweite, was wir hier lesen, oder was wir hier als Lektion lernen, wir haben einen Verstand. Die Maultiere haben keinen Verstand. Aber wir haben einen Verstand. Ja. Wir haben etwas, was Gott in uns ansprechen kann. Etwas, und das ist unser Denken. Und wir sollen vernünftig sein in Bezug auf Gottes Wort. Wir sollen uns etwas sagen lassen. Und das Nächste, wir sollen diesen Verstand verwenden, um ihm nahe zu sein. Das ist das, was wir hier daraus lernen können. Das sind jetzt Lektionen, die wir daraus ziehen können, für uns. Ja? Wir sollen ihn verwenden, den Verstand verwenden, um Gott nahe zu sein. Nicht, wir sollen unsere Gefühle dazu verwenden, um Gott nahe zu sein. Wir sollen unseren Verstand dazu verwenden. Wir leben nach Verstand, wir leben nicht nach Gefühlen. Und dann haben wir auch eine Verheißung. Da haben wir nämlich die Verheißung, dass er diejenigen, die ihm nahen, dass er die führen wird. Ich will dir raten, will mein Auge auf dich richten. Die Rosse und die Maultiere, die muss man packen und mit Zaum herziehen und ihnen Schmerzen zufügen, bis sie endlich gehorchen. Aber man will sie ja führen. Und Gott möchte uns auch führen. Und wenn wir ihm nahe sind, dann kann er uns gut führen. Dann die letzte Strophe. Das ist dann jetzt hier die siebte Strophe. Der Sünder hat Schmerzen, der aber der Gott vertraut, der genießt Gottes Güte und wird aufgerufen, sich zu freuen. Viele Schmerzen hat ein Ehrfurchtsloser oder ein Frevler. Aber wer auf Jahwe vertraut, den umgibt er mit Güte. Freut euch in Jahwe und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle von Herzen Aufrichtigen. Gerechte sind sie. Hier im letzten Vers. Sie sind Gerechte. Warum sind sie Gerechte? Weil Gott ihnen die Schuld nicht anrechnet. Erste Strophe. Selig sind die, denen Gott die Schuld nicht anrechnet. Jetzt sind sie Gerechte, weil Gott ihnen die Schuld nicht anrechnet. Als Folge der Vergebung sind sie Gerechte. Und deshalb sollen sie sich freuen. Also das Leben mit Gott ist eine Freude. Dreimal freut euch, frohlockt, jubelt. Dreimal geht der Aufruf hier. Wer Gott vertraut, der hat Grund und darf wirklich sich freuen. Der ist zu beglückwünschen. Deshalb sollen sie auch solche sein, die schnell zugeben, dass sie gesündigt haben. Praktische Anwendung: Werden wir solche, die schnell sind, mit Sünden bekennen? Sobald wir merken, das war Sünde, sofort ins Gebet, Herr, das war Sünde. Ich bekenne meine Schuld. Das heißt, ich sage sie Gott und stelle mich dazu und sage, Herr, du sagst, das ist was Abscheuliches, was ich getan habe. Das ist Sünde und ich stelle mich dazu. Herr, das ist abscheulich und ich habe das getan. Und dann vergibt er. Dann reinigt er um Christi Willen. Seien wir Leute, die schnell Sünde bekennen. Dann kann der Herr uns wieder weiter unterweisen und führen. Und wir dürfen uns wieder freuen. Das ist der sogenannte Bußpsalm. Eigentlich ist es, wenn man es so streng nimmt, ich habe diese Kategorie nicht so gern, Bußpsalm, denn der Bußpsalm ist eigentlich der Psalm 51. Das ist nämlich die Folge vom Bußpsalm. Denn das ist, was wir hier haben, ist eigentlich eine Lektion, ein Unterweisungspsalm aufgrund der Buße des David. Also wir müssen ihn fast einklammern unter den Bußpsalm. Ja. Das ist kein richtiger, echter Bußpsalm. Das ist ein Belehrungspsalm über Lektion aufgrund der Buße oder aufgrund der Sünde, die man dann dem Herrn bekennt. Soweit, Psalm 32. Ja? Ja, Ja. Vielen Dank für die Frage. Eine sehr wichtige Frage. Wie ist das, wenn jetzt andere Menschen zu Schaden gekommen sind? Dann ist ja die Gemeinschaft mit den anderen Menschen, die zu Schaden gekommen sind, durch meine Sünde, die ist ja dann gestört. Und Gott will das nicht. Das heißt, ich muss also alles unternehmen, um die Gemeinschaft mit jenen Menschen wiederherzustellen oder den Schaden, den ich ihnen angerichtet habe, wieder gut zu machen. Es gehört also zum Bekennen, gehört zur Buße, zur Umkehr, gehört, dass ich allen Schaden, den ich angerichtet habe, wieder gut mache und dass ich demjenigen auch das zeige, dass mir das wirklich leid tut. Und dass das sowas nicht mehr wieder vorkommen kann, soll. Dass ich die Sache wirklich ernst nehme. Wenn ich Menschen beleidigt habe, wehgetan habe durch meine Sünde, muss ich zu diesen Menschen hin. Zuerst muss ich zu Gott, ist keine Frage. Klar, zuerst muss die Sache mit Gott bereinigt werden. Und er vergibt mir auch, wenn ich es aufrichtig meine. Steht ja hier, den Aufrichtigen. Die Aufrichtigen, die können sich dann freuen und können jubeln. Aber wenn ich es aufrichtig meine, dann heißt es natürlich auch, dass ich dann zu demjenigen hingehe und mit ihm spreche und ihm das erstatte. Was Vergebung ist, was wirklich Vergebung ist, das lernen wir aus der Geschichte mit Josef und seine Brüder. Also das ist das, was mich so, das ist so tiefgehende Lektion über Vergebung, da staunt man. Josef hat im Herzen schon längstens vergeben, als er dort im Gefängnis war und als er beim Potiphar war und als die vielen Jahre dahin gingen. Er hat den Brüdern schon längstens vergeben. Aber dann kommt der Augenblick, wo die Brüder vor Josef erscheinen. Und in diesem Moment, wo die Brüder vor Josef erscheinen, auf diesen Moment hat Josef gewartet. Wahrscheinlich hat er viel darüber nachgedacht. Er wusste, dass die Leute aus Kanaan kommen werden, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Und da ist er ist mitten unter dem Volk. Und er sieht die Brüder. Und man fragt sich, wieso läuft er nicht hin zu ihnen? Warum sagt er, hallo liebe Brüder, schön, dass ich euch wieder sehen kann. Ich bin der Josef, den ihr verkauft habt. Aber ich habe euch alles vergeben. Wisst ihr, Gott hat mir alles vergeben. Gott hat mir es so gut gemeint und ich habe euch alles vergeben. Warum hat er das nicht gesagt? Der weiß überhaupt nicht Bescheid, was los ist. Der weiß doch nicht, ob diese Brüder Buße getan haben. Der hatte keine Ahnung, was sie dem Papa erzählt haben. Der muss jetzt einmal überhaupt sehen, wo sie sind. Wenn die nicht Buße getan haben, kann er doch nicht sagen, ihnen um den Hals fallen und sagen, ich vergebe euch. Man kann nur jemandem die Vergebung zusprechen, wenn derjenige echt Buße tut oder getan hat. Das heißt, jetzt muss er zuerst mal rausfinden, was haben sie dem Papa denn aufgetischt für Lügen? Da kommt der Josef nicht heim. Ja, und jetzt, was haben sie gesagt? Jetzt fragt er, habt ihr noch einen? Und dann fragt er sie aus, oder? Und sie sagen, ja, wir waren 12 und aber er muss natürlich streng sein. Er sagt, ihr seid Kundschafter, ihr seid Spione und jetzt haben sie Angst. Jetzt fragt er sie aus und jetzt sagen sie, ja, wir haben noch einen, wir waren 12 und einer ist noch beim Papa und der andere, der isst nicht mehr. Ah, der isst nicht mehr. Aha, jetzt weiß ich Bescheid. Der ist nicht mehr, ist ein anderes gesprochen, das heißt, der ist tot. Ja. Das ist ein anderer Ausdruck für, er ist tot, er ist gestorben. Aha, das war also die Lüge, die sie dem Papa aufgetischt haben. Der Josef ist tot. Und jetzt sind 21 Jahre sind verlaufen und er weiß, die haben 21 Jahre an ihrer Lüge festgehalten bis zum, und da haben sie sich so daran gewöhnt, dass sie jetzt immer noch von der Lüge, immer noch diese Lüge sagen und sie haben gar kein schlechtes Gewissen mehr dabei. Kundschafter seid ihr, Spione. Nein, wir sind ehrliche Leute, wirklich, wir sind ganz ehrliche Leute. Aha, sie merken überhaupt nicht, dass sie Lügner sind. Ganz ehrliche Leute. Jetzt weiß er, die brauchen jetzt eine Lektion. Und er weiß aber auch, er kann nur mit Gott zusammenarbeiten, dass sie zur Buße kommen. Wie kann er das machen? Er muss sie nochmal in eine gleiche Situation bringen wie damals. Er muss sie das war faszinierend, wie dieser Mann vorausgedacht hat. Der hat überlegt, ich muss sie nochmal in eine Situation bringen, der kleine Benjamin ist jetzt der Lieblingssohn beim Papa, er ist zu Hause geblieben. Also klar, der hat meine Stelle eingenommen, gut. Also, jetzt wiederholen wir die Geschichte. Wir bringen sie jetzt in eine Situation, wo sie genau wie damals vor 21 Jahren sind, in einer gleichen Situation sind, und wie werden sie jetzt handeln, oder? Also er lässt den Benjamin kommen, bis er endlich kommt, dauert es noch ein Jahr lang, aber dann kommt er und jetzt wird in dem Benjamin sein Sack der Kelch versteckt und so, jetzt ist der Benjamin der Schuldige. Der Sack, das wird aufgedeckt, der Sack von Benjamin. Und jetzt ist die Frage, wie werden sie handeln? Wie werden sie reagieren? Aber mittlerweile sind natürlich viele, viele Dinge geschehen. Er hat sie zuerst einmal 3 Tage ins Gefängnis geworfen. Alle mitsammen. Da haben sie Zeit zum Nachdenken. Dann hat er ihnen, dann hat er sie zurückgeschickt zum Vater. Jetzt müssen sie mit dem Vater reden. Ja? Aber in all der Zeit denken sie, und da kommen sie wieder auf die Idee, oh, das passiert uns nur, weil wir damals diesen Bruder verkauft haben. Und da kommt der Judah und bürgt für den Benjamin und nimmt endlich den Benjamin mit. Und jetzt, wo er ihn mitgenommen hat, jetzt wird er in Benjamins Kelch, in Benjamins Sack der Kelch gefunden. Und jetzt ist die Prüfungsstunde. Wie werden sie jetzt reagieren? Ah, der Lieblingssohn vom Papa. Wer bei wem der, und jetzt kommen sie zurück. Und die Strafe ist, bei wem der Kelch gefunden wird, der muss in die ägyptische Sklaverei. Das war genau die Idee vom Juda gewesen vor 22 Jahren. Wir verkaufen den Josef in die ägyptische Sklaverei. Jetzt, also ähnliche Situation. Und jetzt möchte schauen, wie werden sie jetzt reagieren? Und wer ist der Redelsführer gewesen? Wer hatte denn die Idee gehabt, den Josef zu verkaufen? Wer? Juda. Gerade der Juda, der für den Benjamin jetzt gebürgt hat. Jetzt ist die Frage, wie wird Juda reagieren? Nun, der Herr hat in der Zwischenzeit den Juda drangenommen. Der Juda hat einiges durchgemacht in seinem Leben, hat seine Frau verloren, hat seinen ersten Sohn verloren, hat den zweiten Sohn verloren. Und dann war er abergläubisch und hat sich gedacht, immer, wenn ich die Tamar gebe, der stirbt. Der dritte Sohn kriegt sie nicht. Ja. Aber dann wird seine Sünde aufgedeckt. Dann wird sein abergläubisches Wesen aufgedeckt, außerdem begeht er Hurerei, also Hurerei begeht Unzucht, geht zu den Hure, ja, wird alles aufgedeckt. Er tut Buße, er stellt sich zu seiner Sünde dort. Kommt zum Papa zurück, war ja weg gewesen von der Familie. Jetzt kommt er zurück zur Familie, man findet ihn wieder im Kreis der Brüder. Und jetzt merkt man, der Juda, da ist was geschehen. Und jetzt steht dieser Juda auf und sagt zu dem Großvezier von Ägypten, bitte, ich habe den Vater gesehen. Ich habe das Leiden des Vaters gesehen. Wie das ihn fast ins Grab gebracht hat, dass er seinen Lieblingssohn nicht mehr hat. Wenn ihm das ein zweites Mal passiert, das wird er nicht überleben. Bitte nimm mich an der Stelle von Benjamin in die ägyptische Sklaverei. Boah, als Josef das hört, jetzt denkt er an den Vater. Und jetzt denkt er an die, was der Vater durchgemacht hat. Und er sagt, sowas darf nie wieder geschehen. Nie wieder darf so eine Situation sein. Jetzt stellt er sich dazu. Das ist Buße, oder? Nie wieder soll sowas geschehen. Und jetzt kann sich Josef nicht mehr zurückhalten. Und fällt ihnen um den Hals. Jetzt kann er sagen, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch. Also das ist echte Vergebung, echte Buße. Und dann natürlich Zuspruch der Vergebung. Und deshalb, genau das verlangt Gott auch. Wenn wir sündigen, dann muss das eine Buße sein, die sagt, Herr, sowas soll nicht mehr wieder vorkommen. Und wenn ich anderen wehgetan habe, Schmerzen zugefügt, dann muss ich die Sache in Ordnung bringen. Sprüche 28, Vers 13, wie heißt es dort? Kann jemand vorlesen? Wer sie bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Nun, David kann den Hethiter nicht mehr, den Uria, den Hethiter nicht mehr lebendig machen. Er kann das nicht mehr wiedergut machen. Seine Züchtigung bekommt er. Die Konsequenzen muss er austragen. Aber er wird wiederhergestellt. Gut. Das ist Lektionen über Buße aus Psalm 32. Machen wir hier die Pause. Wir beten. Jetzt zwei lange Psalmen. 33 und 34 möchte ich ganz gerne noch mit uns Psalm 33 und 34, zwei Psalme, die etwas mit Lob zu tun haben. Hier zuerst ein Psalm, der überschrieben ist hier bei mir mit "Jubelt in Jahwe und fürchtet ihn". Ein Aufruf zur Freude und zur Gottesfurcht. Interessant hier, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber hier sind es tatsächlich 23 mal 7 Wörter. Gerade die 7 und die 23 dann auf einmal, das ist jetzt schon wieder verdächtig. Und 13 mal Yahweh, das weiß ich nicht, ob das... Aber einmal Gott, insgesamt haben wir dann 14, also zweimal die 7. Das ist halt wieder Dichtung. 13 ist die Hälfte von 26. Und 13 ist, haben wir auch gesehen, der Zahlenwert von El. El ist die Kurzform für Gott. Von daher doppelt eine interessante Zahl, oder? 23 Herrlichkeit, 7 Vollendungszahl. Der Psalm "Jubelt in Jahwe, ihr Gerechten". Es tut mir leid, dass er so klein ist. Sie können in Ihrer eigenen Bibel nachlesen. "Jubelt in Jahwe, ihr Gerechten, den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Lobt Jahwe mit der Laute, spielt ihm auf der zehnseitigen Gitarre. Singt ihm ein neues Lied, spielt wohl mit Jubelschall. Man soll gut spielen. Spielt wohl heißt spielt schön, spielt gut. Das ist nicht irgendeine so eine lässige Sache, wenn wir für den Herrn spielen. Also, wir haben hier mehrere Strophen. Also, wenn ich jetzt so zusammenzähle, wir haben hier 1, 2, 6 Strophen. 6 Strophen und 3 Teile. Also jeweils 2 Strophen zusammen geben einen gewissen Sinn. Also 1 bis 3, Strophe 1, 4 bis 7, Strophe 2, dann ist der erste Teil fertig. Dann zweiter Teil. 8 bis 11, Strophe 3, 12 bis 15, Strophe 4, zweiter Teil fertig. Dritter Teil, 16 bis 19 und 20 bis 22. Die Mitte, interessant hier, sind die zwei Verse in der Mitte, 11 und 12. Übrigens, der Psalm hat 22 Verse, wie das hebräische Alphabet, ist aber kein alphabetischer Psalm. Sehr regelmäßig, wie Sie sehen, hat jeder Vers 2 Zeilen, ganz regelmäßig. Und der letzte sind auch 2 Zeilen, ich habe das nur in meiner Darstellung hier anders, weil ich keinen Platz mehr hatte. Und die Mitte, der Ratschluss Jahwes besteht ewiglich, seines Herzens Gedanke von Generation zu Generation. Selig ist das Volk, dessen Gott Jahwe ist, die Volksschar, die er sich zum Erbe erwählt hat. Das ist tatsächlich ein sinnvolles Zentrum. Also das ist eine wichtige Aussage. Zweimal Jahwe in der Mitte und ein Seligspruch in der Mitte. Also sehr sinnvolles Zentrum. Wenn man jetzt den letzten Vers als Schlusssatz nehmen würde, deine Güte sei über uns, die wir auf dich harren, dann hätten wir 3x7 Verse. So haben wir aber 7 + 8 + 7 Verse. Wenn wir jetzt die drei Teile, ich habe hier, meine Gliederung ist jetzt nicht nach den drei Teilen, nicht exakt. Ich habe zwar den ersten Teil, das ist genau nach der Stropheneinteilung auch, aber der zweite Teil, da habe ich jetzt welche zusammengenommen. Also meine Gliederung ist bitte nicht inspiriert. Jubelt in Jahwe, lobt ihn freudig, ist ein Aufruf zuerst für den ersten Teil, also der Aufruf dominiert diesen ersten Teil, die ersten 7 Verse. Der Aufruf selber ist in Vers 1 bis 3. Jubelt, es geziemt sich Lobgesang, lobt, spielt ihm, singt ihm, spielt wohl. Also 5 Imperative und eine indirekte Imperative, also 6 Aufforderungen. Dann kommt die Begründung, denn, was denn? Und jetzt kommen wieder 6 Aussagen, denn sein Wort ist gerade, als sein Tun geschieht in Treue, er liebt Gerechtigkeit und Recht, das Erdland ist voll von der Güte Jahwes, durch das Wort Jahwes sind die Himmel gemacht worden und alles, was dazugehört, durch den Hauch seines Mundes. Und da er sammelt die Wasser des Meeres wie ein Staudamm und gibt den Speicher die Fluten. Also, sein Wort ist richtig, ist gerade, sein Tun ist treu, er liebt Recht, er ist voll Güte, er ist Schöpfer und er ist Erhalter. Er sammelt das Wasser vom Meer und lässt es nicht irgendwo auslaufen. Ja. Das wäre eine schöne Predigt, oder? Man kann hier predigen über das Wesen Gottes, warum er zu loben ist und warum man sich auch freuen kann über so einen Schöpfer. Sein Wort steht an erster Stelle, sein Wort, sein Reden ist richtig und gerade. Sein Tun ist zuverlässig, treu. Und er liebt das Rechte, nicht das Falsche. Er ist voller Güte, sein Charakter, das ist sein ureigener Charakter, seine Güte, seine Gnade. Er ist Schöpfer und Erhalter. Er schafft nicht nur, sondern er erhält es auch. Das sind alles zentrale Aussagen über Gott. Wenn man also über Gott predigt, über das Wesen Gottes, hier hat man einen Psalm dazu. Zweiter Teil. Zweiter Teil ist ein Aufruf zum Fürchten. Es fürchte den Herrn alles Erdland. Also man müsste vielleicht besser, alles Erdland soll den Herrn fürchten. Sonst ein bisschen zu kompliziert hier. Man wollte hier das Hebräische nachahmen, aber im Deutschen muss man es umstellen. Alles Erdland soll Jahwe fürchten. Oder möge Jahwe fürchten. Es sollen sich scheuen vor ihm alle Bewohner der Welt, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da, Jahwe zerbricht den Ratschluss der Völker, vereitelt die Gedanken der Volksscharen, der Ratschluss Jahwes besteht ewiglich, seines Herzens Gedanke von Generation zu Generation. Ein typischer Parallelismus hier zum Schluss, Vers 11. Also, Jahwe ist zu fürchten. Warum ist denn Jahwe zu fürchten? Was ist der Grund? Warum ist er so ein hoher, wunderbarer Herr? Nun, das eine, Vers 8 bis 11, er regiert die Völker der Erde. Deshalb soll sich alles Erdland fürchten und scheuen. Als Unterpunkt, wenn er was sagt, dann tut er es. Oder er sagt, was er tut, und er tut, was er sagt. in der Schöpfung. In der Geschichte greift er ein, manchmal greift er ein. Er vereitelt manchmal das böse Vorhaben der Völker. Und Vers 11, niemand vermag seine Ratschlüsse zu ändern. Also es sind hier drei ganz wichtige Aussagen über das Wesen Gottes. Deshalb ist er zu fürchten, weil er als Regent, er ist Regent der Erde. Niemand vermag seine Ratschlüsse zu ändern. Dann dieser weitere Grund, warum Jahwe zu fürchten ist, oder weitere Strophe hier, Vers 12 bis 15, es ist ein Vorrecht, ihn als Gott zu haben, weil er ein wachsamer Hirte ist. Selig das Volk, dessen Gott Jahwe ist, die Volksschar, die er sich zum Erbe erwählt hat. Er blickt vom Himmel herab, er schaut auf alle Menschenkinder, von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf die Bewohner des Erdlandes. Er formt ihnen allen das Herz, das heißt nicht, dass sie Marionetten sind, sondern wenn sie sich formen lassen. In der Bibel lesen wir ganz deutlich, dass der Mensch sich auch formen lassen muss. Es ist nicht so, dass Gott sagt, so, ich form dich jetzt, egal was du willst, ich form dich jetzt einfach so und so. Nein, er formt seine Geschöpfe in dem Maße, in dem sie ihn bitten darum, dass er das tun möge. Dann kann er was tun in den einzelnen Herzen. Wenn die Menschen ihr Herz verhärten, dann lässt er sie laufen. Dann gibt er sie dahin, in ihre Herzen Gedanken. Aber so formt er ihnen allen das Herz. Und er hat Acht auf ihre Werke. Zum Bösen und zum Guten. Zum Bösen, wenn sie böse Werke tun, hat er Acht drauf und dann wird er irgendwann sie zur Verantwortung ziehen. Und zum Guten, er wird sie belohnen. Wird ihnen helfen. Also er ist ein wachsamer Hirte in dieser Hinsicht und es ist ein Vorrecht, ihn zu lieben, weil bei ihm Hilfe und Rettung ist in aller Not. Vers 16 bis 19. Ein König wird nicht gerettet durch seine große Heeresstärke, ein Held kommt nicht frei durch große Kraft, ein Trug ist das Ross als Hilfe und die Größe seiner Kraft hilft nicht zum Entrinnen. Aber schau, das Auge Jahwes ist auf die, die ihn fürchten. Gerichtet, ja. Und auf die, die auf seine Güte harren, um ihre Seele dem Tode zu entreißen und sie am Leben zu erhalten in Hungersnot. Also hier, es ist schön, so einen Herrn zum Gott zu haben, weil das ist ein echter Retter und ein Helfer aus Not. Der König, der mag noch so viele, so großes Militär haben, das wird ihm nicht helfen, letztlich. Und der Held, der kann noch so kraftvoll und stark sein, das wird ihm nicht helfen. Und das Pferd, auf das man vertraut. Aber der Herr, bei ihm ist wirklich Rettung in Not und aus Not. Und dann kommt dieser Schluss, diese Zusammenfassung oder das Ergebnis, das Fazit. Deshalb also, was wollen wir tun? Unsere Seele harrt auf den Herrn. Ist hier kein Aufruf, sondern einfach eine Feststellung. Unsere Seele harrt auf Jahwe. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Denn an ihm freut sich unser Herz. Denn auf seinen heiligen Namen haben wir vertraut. Und seine Güte möge weiterhin über uns sein, die wir auf ihn harren. Also, wir harren auf ihn. Wir freuen uns an ihm. Und wir vertrauen ihm weiter. Und so mögen wir auch weiterhin seine Hilfe und seinen Schutz erfahren. Ich habe hier die Verse ein bisschen umgestellt, wenn Sie schauen. Vers 20, Vers 21, Vers 21, nochmal Vers 20. Aber das ist hier die logische Reihenfolge. Aber ist ja nicht inspiriert. Gut. Gibt es noch einen Gedanken hier? Also ich möchte betonen hier, dieser mittlere Teil, der Ratschluss des Herrn besteht ewiglich. Seines Herzens Gedanken bleiben von Generation zu Generation. Gott hat einen Plan. Gott greift dann ein in die Geschichte, wenn er irgendetwas seinem Plan zuwider ist. Er hat Sodom und Gomorra, hat er gesagt, so, jetzt ist Schluss. Jetzt greife ich ein. Jetzt ist Schluss. Es gibt immer wieder in der Geschichte große Gerichte Gottes. Es gab manche Schlachten in der Weltgeschichte, die das gesamte Abendland oder Orient verändert haben. Eine von diesen Schlachten war die Schlacht am bei Carchemish, als Nebukadnezar die Assyrer schlug und die Ägypter schlug. Nebukadnezar hat dann das neue babylonische Weltreich errichtet. Das hat das ganze Orient verändert. Es gab immer wieder so Schlachten der Geschichte. Ein Alexander der Große hat ziemlich eine große Veränderung bewirkt im ganzen Orient. Gott lässt das zu. Gott verwendet die einen Völker als Gerichtsroute für die anderen. Immer wieder in der Geschichte. Die Zerstörung Jerusalems hatte immense Auswirkungen. 70 nach Christus. Gut, also ein sehr wichtiger Psalm über das Wesen Gottes und die Schlussfolgerung daraus. Ja? Ja. Ja. Es ist auch so, wir haben in der zweiten Auflage immer Gnade und jetzt lese ich immer Güte. Es ist so, die Übersetzer, die ringen da, ich merke es, man kann verschiedene Übersetzungen suchen, die wissen nicht, soll man Gnade oder soll man Güte übersetzen? Und es gibt ja zwei Wörter im Hebräischen. Das Wort für Gnade, das ganz typische Wort für Gnade, heißt Chen. Das ist, steckt in dem Wort Johanan. Johanan heißt Yahweh, Jo, steht für Yahweh. Und Hanan steht für, ist, also gnädig, ja. Chen, ist Gnade. Oder Johanna, oder die Hanna, ja. Das sind alles, das, wo, da steckt das Wort Gnade drin. Und dann gibt es ein anderes Wort, das heißt Chesed. Chesed ist die Güte, die Freundlichkeit, die Huld. Das Huldreich, liebevolle sich herabneigen, zuneigen, also Freundlichkeit und Güte am besten übersetzt. Und jetzt weiß man nicht, soll man dieses Wort Chesed nicht doch mit Gnade übersetzen? Es kommt so häufig vor in den Psalmen. Und manchmal haben die neutestamentlichen Übersetzer haben genau dieses Wort Chesed auch mit Gnade übersetzt. Aber das andere Wort Chen haben sie auch mit Gnade übersetzt. Die Übersetzer tun sich wirklich schwer und ich selber tue mir auch schwer, muss ich offen zugestehen. Ich tue mir sehr schwer, soll ich Gnade oder Güte übersetzen? Aber mir scheint, dass das Wort Güte stärker diese Liebe Gottes betont. Das Wort Gnade ist ein sehr allgemeines Wort, bedeutet einfach, dass Gott seine unverdienste Gunst uns zuneigt und uns einfach beschenkt. Aber Gnade ist eine Form der Güte Gottes. Also die Güte ist der Oberbegriff. Die Gnade ist eine Form davon. Das heißt, aus seiner Güte heraus gibt er Gnade und handelt er in Gnade und beschenkt er die Menschen in Gnade. Also das Wort Güte geht dann stärker auf das Wesen Gottes zurück. Und deshalb haben wir uns entschieden für Güte. Ich glaube, Luther hat auch Güte, oder? Seine Güte währt ewiglich. So habe ich es im Kopf. Seine Güte währt ewiglich. Nicht seine Gnade währt ewiglich. Aber was hat Luther? Güte, ja. Schlachter hat auch Güte. Und Elberfelder hat Gnade. Und ich bin ja geprägt von der Elberfelder, von klein auf. Oder von, nicht klein, aber von langer Zeit. Und deshalb kommt bei mir im Sinn sofort Gnade. Und man liest im Neuen Testament Gnade und Wahrheit. Aber im Alten Testament liest man Güte und Wahrheit. Deshalb die Schwierigkeit. Also ich meine aber trotzdem, dass Güte besser ist, dass Luther in dem Fall besser ist im Schlachter als die Elbefelder. Aber ich kann es nicht. Bitte.
Wir haben ja diese Unterhaltung jetzt schon gehabt. Es gibt ja mehrere Aussagen, wo dann drin steht, wenn es in Gnade übersetzt wird, dass die Gnade ewig ist. Da kommt man dann auch, wenn die nicht so richtig wie das mal endet.
Das Gnadenhandeln Gottes mit dem Menschen endet. Ja. Ja,
mit dem Menschen.
Das Wesen Gottes
Wesen
endet nicht.
So, aber da kommt man ein bisschen auf und ins Stolpern.
Na gut. Psalm 34, als letzter Psalm heute wahrscheinlich. Psalm 34 ist ein schöner, das ist eine schöne Sache. Aber bevor Sie bitte abschreiben, ja, wir machen das weg. Das ist nämlich so, wenn man das ständig abschreibt, hört man nicht mehr zu. Und das wäre zu schade für Psalm 34. Ein Psalm von David, als er sich wahnsinnig stellte. Vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb und er hinwegging. Was ist da die Situation? Der Hintergrund ist in 1. Samuel 21, Vers 10 bis 15 zu lesen. David ist auf der Flucht vor Saul. Er holt sich das Schwert von Goliath. Er geht da zu dem, wie heißt er? Achish, dem Hohenpriester, der bei der Stiftshütte ist. Ahimelech und Achish heißt. Ahimelech, glaube ich, in Achish. Oder es hat einen Doppelnamen. Jedenfalls Ahimelech. Er geht dorthin zu diesem, nicht Abimelech, sondern Ahimelech. Und dieser Ahimelech sagt ihm, ja, was ist mit deinem, was ist los? Ja, wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Wir brauchen was zu essen. Er war ja nicht alleine, David. Hatte seine Männer irgendwo versteckt in der Höhle. Wir brauchen was zu essen. Ja, ihr habt nichts zu essen da. Wir haben nur die Schaubrote noch. Die Schaubrote werden immer am Samstag ausgewechselt für die nächste Woche. Also die alten Brote, die könnt ihr essen. Und sie essen, der gibt ihnen die Schaubrote. Und der David sagt, ich brauche ein Schwert. Ja, nur das Schwert von Goliath ist da, den du damals da geschlagen hast, den Goliath, den Großen. Ja, gib mir das Schwert, das ist ein gutes Schwert, das ist brauchbar. Holt sich das Schwert, mit dem Schwert Goliaths geht er nach Gat zu den Philistern. David war ziemlich am Ende innerlich. Er hat es irgendwie satt gehabt, ständig herumgejagt zu werden wie ein Rebhuhn von dem Saul. Geht zu den Philistern, um bei den Philistern Zuflucht zu nehmen vor Saul. Er sieht keine andere Chance mehr. Also er geht zu diesem Abimelech, das ist übrigens ein Philistertitel. Alle Philisterkönige heißen Abimelech. Das ist so wie Pharao. Pharao ist auch ein Titel. Alle Könige Ägyptens heißen Pharao. So heißen alle Abimelech. Also geht zu diesem Abimelech, um dort Zuflucht zu nehmen. In der Höhle, also er geht nach Gat. Gat ist der Ort, wo der Philister Goliath her ist. Also mit dem Schwert von Goliath geht er zum Ort von Goliath, geht er zu den Philistern, er denkt sich, das ist das Schwert, von dem die Israeliten gesungen haben, David hat 10.000 erschlagen. Oder? David hat ja den Goliath besiegt. Und da haben die Leute gesungen, Saul hat 1.000 erschlagen, David hat 10.000 erschlagen. Und jetzt dieser mutige David läuft davon vor diesem Feigling namens Saul. Dieser unehrwürdige Gesalbte des Herrn. Und David ist einfach am Ende und wirft alles über Bord. mit einer Notlüge, bekommt er was zu essen, da bei diesem hohen Priester Ahimelech bei der Stiftshütte, und er bekommt die Schaubrote zum Essen. Aber es war ja eigentlich eine Notlüge dort. Er hat dort gelogen, dass er für die Sache des Königs unterwegs ist und so weiter. Also dieser ist schon wieder eine Lüge, wie wir vorher das Gespräch hatten. Wir erfahren später, dass diese Notlüge Davids furchtbare Folgen hatte. Furchtbar. 85 Priester werden ermordet wegen einer Lüge. Weil der David gelogen hat, hat der hohe Priester ihm die Schaubrote gegeben. Und später kam dann der Saul und hat das erfahren. Und der erfahren hat das durch einen Verräter namens Doeg, der Edomiter, hat das dem Saul gesagt. Saul kommt und stellt ihm zur Rede. Und der Ahimelech sagt, ja, ich dachte, der ist in deine Sache unterwegs, der ist für dich unterwegs und so weiter. Ist ganz unschuldig, dieser hohe Priester. Und dann sagt der Saul, schlagt sie nieder, diese Priester. Und dann geht der Doeg, der Edomiter, dieser Verräter, geht her und schlägt 85 Leute nieder. Leute, die dem Herrn gedient haben. Es muss den David innerlich zerrissen haben, als er das erfahren hat. Nun, David nimmt die Waffe, das Schwert von Goliath und sagt, seinesgleichen gibt es nicht. Komm, gib mir's. Schon eigenartig, oder? Das Schwert. Was ist mit David geschehen? Notlüge. Läuft zu den Philistern als letzte Chance, weil er sich nicht mehr aus noch einweist. Das Schwert von Goliath, seinesgleichen gibt es nicht. Das wird mich retten. Das Schwert von Goliath. Bitte, David, wo denkst du eigentlich hin? Wie viel hat denn das Schwert dem Goliath geholfen? Er läuft dann zu diesem Philister, und als er dann dort ist, was soll ich jetzt machen, dass der Philister mich nicht umbringt? Der Philisterkönig fragt, was ist da los mit diesem David? Ja? Und der David, der denkt sich, jetzt habe ich nur eine Chance, dass der mich nicht umbringt. Ich stelle mich jetzt wahnsinnig. Und er fängt an zum Spucken und zum Schäumen, als ob er irgendwie Epilepsie hat rennt mit dem Kopf gegen die Wand oder irgendwie so, dass der Philister sagt, was wollt ihr da, was bringt ihr mir einen Wahnsinnigen? Wir haben schon genug Wahnsinnige bei uns, also bitte tut den weg. Und dann geht der David da irgendwie in eine Höhle in der Wüste Juda. Und dort in der Wüste Juda hat er offensichtlich Zeit, sich zu erholen und nachzudenken. Und denkt über sein Elend nach, der hat Strich für Strich versagt, fleischlich gehandelt. Er erkennt sein Elend und er erinnert sich an Gott. Im Psalm 56, wenn ich das kurz aufschlagen darf, Psalm 56, Gleiche Situation. Dem leitenden Musiker nach dieser Melodie verstummte Taube und so weiter, von David ein Michtam, als die Philister ihn zu Gat ergriffen. Genau da. Sei mir gnädig, Gott, denn es schnaubt nach mir der Mensch. Den ganzen Tag bekämpft und bedrängt er mich. Es schnauben meine Nachsteller den ganzen Tag. Ja, viele bekämpfen mich in Hochmut. Der Saul ist hinter mir her. Der Philisterkönig hat mich jetzt da ergriffen. Was soll ich machen? An dem Tag, an dem ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. Irgendwie in der Wüste Juda, nachdem er ergriffen wurde von Gad und sich da wahnsinnig gestellt hat, jetzt kommt in die Wüste Juda, irgendwie denkt er jetzt über sich selber nach und über den Herrn nach. Und an dem Tag, an dem er sich fürchtet, sagt er, jetzt, ich entscheide mich, ich vertraue auf dich. In Gott rühme ich sein Wort. Ich vertraue auf Gott, ich fürchte mich nicht. Was kann Fleisch mir tun? David, endlich kommst du auf die Idee, auf Gott zu vertrauen. Meine Worte verdrehen sie den ganzen Tag, gegen mich sind alle ihre Gedanken zum Bösen. Sie rotten sich zusammen, sie lauern, sie beobachten meine Fersen, weil sie meiner Seele auflauern, also sie sehen hinter mir her, heißt das. Sollte es bei ihrer Bosheit ein Entrinnen geben für sie, im Zorn lass die Völker niedersinken, Gott. Also jetzt fängt er wieder an, Gott zu vertrauen, dort in der Wüste, Juda. Er kommt wieder, er besinnt sich wieder, Mensch, was habe ich eigentlich getan? Jetzt kommt er auf die Idee, kommt auf Gott zurück, er erinnert sich Gottes. Achish, der König von den Philistern, der Abimelech von den Philistern, der hat den Namen Achish, der König von Gath, hat ihn in die Wüste geschickt, dass er dort irgendwie verrotte. Verschafft mir den weg, ich brauche keinen Wahnsinnigen hier, wahnsinnige Israeliten, die können auch in der Wüste verdursten, das ist mir egal. Und dort in der Wüste beginnt Davids Weg mit Gott von Neuem. Jetzt erinnert er sich an die Güte Gottes. Also David kommt wirklich auf einen Nullpunkt und das ist so gut, wenn wir auf einem Nullpunkt sind im Leben, dann lernen wir wieder auf Gott uns zu besinnen und nicht auf das Schwert von Goliath zu vertrauen. Dort, wo wir stark sind, sind wir sehr gern geneigt, auf uns selbst zu vertrauen. Ja, wir machen das schon, wir schaffen das schon, aber dort, wo man sich so unfähig fühlt, dort ist es gut. Also, was wir hier lernen, ich will jetzt mal Grundsätzliches sagen über David, was wir hier lernen von David, David war so ein Mann, der so Gott vertrauen konnte, in der Schlacht mit Goliath und dann später an vielen Stellen auch noch, als Saul ihn verfolgte, handelt er so vorbildhaft. Da kommt der Saul in seine Hände, er könnte ihn umbringen, er könnte ihn da in der Höhle einfach das Schwert reinstechen und fertig. Alle Probleme sind gelöst. Und der einer der Söhne der Zeruja sagt zu dem David, komm, los, jetzt ist die Chance, jetzt ist die Gelegenheit. Gott hat ihn in deine Hand gegeben. Und er sagt, ich will meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn anlegen. Geistliche Handlung, Prinzipien. Man denkt sich, das ist echt ein gewaltiger Mann Gottes, der ist ein geistlicher Mann. Und dann versagt er so jämmerlich dort bei den Philistern und macht so ein schlechtes Bild dort und muss sich wahnsinnig stellen und so dumm tun, dass er irgendwie den Philister noch entrinnen kann. Total fleischlich. Ich kann nicht die Probleme von heute lösen mit dem Glauben von gestern. Den Glauben, den ich früher mal hatte. In dieser Situation ist Psalm 34 geschrieben und dann liest man Psalm 34 ganz anders. Ich will Jahwe loben, alle Zeit, sein Lob soll stets in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen, Jahwes. Gebeugte sollen es hören und sich freuen. Macht Jahwe groß mit mir und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Ich suchte Jahwe und er erhörte mich. Und aus allen meinen Ängsten befreit er mich. Die auf ihn blicken, erstrahlen und ihr Angesicht wird nicht zuschanden. Da ist ein Gebeugter. Er rief und Jahwe hörte und rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen. Der Engel des Herrn, der Bote, ist der Engel des Herrn, der Engel Jahwes, lagert sich um die her, die ihn fürchten und er befreit sie. Der Engel Gottes war die ganze Zeit da, der bildete eine Mauer um den David. Jetzt ist er sich dessen bewusst. Jahwes, danke. Das ist 34, Vers 8. Ja, das, gut, danke. Also, der Bote Jahwes lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Schmeckt und seht, dass Jahwe gut ist. Selig ist der, der zu ihm Zuflucht nimmt. Selig ist der, der Gott zu seiner Burg macht. Nimm nicht Zuflucht zu menschlichen Einrichtungen und nimm nicht Zuflucht zum Schwert von Goliath. David lernt, wenn er sich als Gebeugter Gott naht, dann wird Gott sich ihm nahen und denen helfen, die auf ihn vertrauen. Vers 10, fürchtet Jahwe, ihr Heiligen, die ihr ihn fürchtet, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Schön, oder? Jetzt schon langsam kommt es wieder. Der Herr ist mein Hirte. Ah, mir mangelt nichts. Aber wer bestimmt denn, was Mangel ist? Gott bestimmt, was Mangel ist. Und wenn Gott sagt, du hast zwar jetzt äußerlich nichts, du bist da in einer Höhle irgendwo, aber du hast keinen Mangel. Er bestimmt, was das heißt, keinen Mangel zu haben. Du hast in mir alles, was du brauchst, und im Moment brauchst du nicht mehr, David. Später bekommst du einige Frauen, die dir vielleicht Probleme bereiten noch. Später bekommst du viele, viele, viele Güter und viele Sachen. Aber jetzt, ich bestimme, was Mangel ist, und du hast keinen Mangel. Und er sagt es hier. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. David lernt, dass wenn er sich als Gedemütigter, als Zerbrochener dem Herrn naht, dann hat er keinen Mangel. Schauen wir uns ein bisschen den, das können wir doch noch, können wir es wieder aufschalten, einfach einmal. Wir haben hier also einen schönen Aufbau. Das sind einige siebener Reihen sind da drinnen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Strophen zu je zwei Versen. Jeder Vers hat zwei Zeilen, alles ein sehr regelmäßiger Psalm. Die ersten sieben Verse ist der erste Teil. Die zweiten vier Verse von 8 bis 11 sind der zweite Teil. Dann sind nochmal vier Verse, das ist der dritte Teil. Dann sind nochmal vier Verse, ist der vierte Teil. Dann haben wir nochmals vier Verse, ist der fünfte Teil. Wir haben also fünf Teile und wir haben 11 Strophen. Fünf Teile, 11 Strophen. Interessant ist vor allem diese Verse 8 bis 11. Dort sind es 32 Wörter. Dann die Strophe 12 bis 15, das ist die der Teil. Teil 8 bis 11, der zweite Teil, 32 Wörter. Der dritte Teil sind 28, 4 mal die 7 Wörter. Der vierte Teil sind 28, 4 mal die 7 Wörter. Der fünfte Teil sind 28, 4 mal die 7 Wörter. Ist das Zufall? 1, 2, 3, 3 mal 28. Der Mittelteil ist das Zentrum, der Mittelteil. Fünf Teile, der mittlere Teil. Das sind die Verse 12 bis 15. Hier habe ich es unterstrichen, das, also kann man nicht lesen, ist zu klein hier. Also, kommt Söhne, hört auf mich, die Furcht Jahwes will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der Lust hat am Leben? Wer ist der Mann, der Lust hat am Leben, der gerne viele Tage hätte, um Gutes zu sehen? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Biege ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Kennen wir diese Verse von irgendwoher? Bitte? Erste Petrus 3. Petrus hat zitiert in seinem Brief. Diese Verse, das Zentrum des Psalms, hat er zitiert dort. In Vers 14, ja, das könnte sehr gut sein, danke. Behüte deine Zunge. sonst sterben 85 Priester. Er lebt hier, er redet hier, danke, das ist eine sehr wichtige Bemerkung hier. Er redet hier als einer, der ein gebranntes Kind ist. Wenn so einer was sagt, dann hört man doch schon besonders zu. Bitte mach nicht die Dummheiten, die ich gemacht habe. Also, wir haben zuerst den Aufruf, dass der erste Teil lobt mit mir den Herrn, alle Zeit. Er selbst will es tun, andere werden sich freuen. Meine Seele soll sich rühmen, Jahwehs, Gebeugte sollen es hören und sich freuen. Vers 2 und 3. Das ist also Vers 2 und 3 ist der A-Teil. A, die Strophe A. Dann Strophe B, Vers 4 und 5. Und auch noch die Strophe C, also die dritte Strophe, tun wir auch noch dazu. David will, dass andere jetzt ins Lob einstimmen, daher bezeugt er die Hilfe Gottes. Macht mit mir den Herrn groß. Ich suchte den Herrn, er hörte mich. Die auf ihn blicken werden strahlen, ihr Angesicht wird nicht zuschanden. Ein Gebeugter wie ich der Elende, ich rief und der Herr hörte und hat mich herausgerufen, hat gerettet aus allen Bedrängnissen. Wunderbar. Vers 8 bis 12. Zweiter Teil, bezeugt er, wen Jahwe er hört. Wen hört denn Jahwe? Der Bote Jahwes lagert sich um die her, die ihn fürchten. Selig ist, der seine Zuflucht bei ihm sucht. Also er ruft jetzt auf, dass noch andere ihm es nachmachen sollen. Er ruft auf, dass andere diese Erfahrung ebenfalls suchen sollen. Zum Herrn, geht zum Herrn und bitte vielleicht schneller als ich. Da hat man es nicht nötig, sich Philisterkönig in Achis wahnsinnig zu stellen. Und dann lehrt er über gottesfürchtiges Beten, Vers 10, fürchtet Jahwe ihr seine Heiligen, denn die, die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junglöwen darben und hungern, aber die, die Jahwe suchen, entbehren kein Gut. Es geht immer noch um, welche Leute erhört der Herr? Die, die ihn fürchten, die, die ihn suchen, die bei ihm Zuflucht nehmen, die ihn fürchten. Zweimal fürchten, einmal suchen, einmal Zuflucht nehmen. Der Mittelteil, Vers 12 bis 15, Aufruf zu einem gottesfürchtigen Wandel. Und Petrus war so beeindruckt vom Psalm 34, dass er ihn gerade zitiert hat, den Vers 13, den Vers 14 und den Vers 15 hat er zitiert. Im Petrusbrief. Möchtest du gerne gute Tage sehen? Dann mach so wie David. Behüte oder mach's anders wie David zuerst gemacht hat. So muss man sagen, mach's anders wie David und gehorch jetzt der Lehre des David. Ja? Tu jetzt, was David sagt, der gebrannte Mann. Behüte deine Zunge, biege ab vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden, jage ihm nach. Ein ganz wichtiges Prinzip in unserem Leben. Wenn wir gern wollen, dass uns gut geht, und das wollen wir alle, dass uns gut geht, ja bitte, dann passen wir auch auf unsere Zunge. Biege ab vom Bösen. Ja. Geht bitte mach die Abzweigung dort. Geh nicht den Weg zum Bösen weiter. Biege ab und tue Gutes. Suche Frieden, jag ihm nach. Viertens, hier über den Umgang Gottes mit dem Gerechten. Wie geht Gott mit solchen um? Jahwes Augen sind auf die Gerechten gerichtet. Das hat Petrus auch noch zitiert. Jahwes Augen sind auf die Gerechten gerichtet und seine Ohren auf ihr inniges Rufen. Das Angesicht Jahwes ist gegen die gerichtet, die Böses tun, dass er ihr Andenken von der Erde vertilge. Also Vers 16 und Vers 17a hat Petrus auch noch zitiert im 1. Petrus 3. Gott gibt Acht auf den Gerechten und auch auf den Ungerechten gibt er Acht, aber auf den Gerechten gibt er positiv Acht, um ihn zu segnen. Auf den Ungerechten gibt er Acht, um um ihm Böses zu tun, um ihm zu vertilgen. Er hört das Rufen, Vers 18, sie rufen und Jahwe hört, und aus allen ihren Bedrängnissen befreit er sie. Nahe ist Jahwe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Das sagt er von ganzem Herzen. Oder ich denke, das hat er sicher unterstrichen. Nahe ist der Herr, denen die zerbrochenen Herzen sind. Gott hat mich zerbrechen müssen und es war gut, dass er mich zerbrochen hat. Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Ehe ich gedemütigt war, irrte ich. Psalm 119. Vorher habe ich falsch gehandelt, da hat der Herr mich gedemütigt, jetzt handle ich richtig. Gehen wir doch gleich diesen unteren Weg. Demütigen wir uns doch gleich, dann kann der Herr sich viel ersparen mit uns und er kann uns viel mehr gebrauchen. Also der Herr hört das Rufen, hilft ihn aus der Not und er ist den Zerbrochenen nahe. Ist hier in Vers 18 und 19. Und dann der Schlussteil, der fünfte Teil, Vers 20 bis zum Schluss. Viele sind die Leiden des Gerechten, aber aus ihnen allen befreit ihn Jahwe. Er bewahrt alle seine Gebote, seine Gebeine, von ihnen wird nicht eines zerbrochen. Den Ehrfurchtslosen, den Frevler, tötet das Übel, und die, die den Gerechten hassen, werden schuldig sein. Jahwe erlöst die Seele seiner Knechte. Und alle, die Zuflucht nehmen zu ihm, werden nicht schuldig sein. Also hier ist von den Leiden der Gerechten die Rede, aber wie der Herr den Gerechten bewahrt in seinem Leiden. Der Gerechte ist hier der König, David, der Gesalbte. Aber es gibt einen ganz bestimmten Gerechten, der ist auch ein König, dessen Gebeine hat der Herr bewahrt, dass sie nicht zerbrochen werden. Johannes 19. Der Soldat geht und zerbricht die Beine des Verbrechers links vom Kreuz. Der Soldat zerbricht die Beine des Verbrechers rechts vom Kreuz. Und dann kommt er in die Mitte und er zerbricht ihm die Beine nicht. Warum? Ja, weil die Schrift sagt, sie sollen, dem Gerechten werden die Beine nicht zerbrochen. Das ist interessant. Ja, auf das die Schrift erfüllt würde, handelt der Soldat hier nicht. Es gibt eine höhere Macht, die Macht des Wortes Gottes. Also hier ein leiser Hinweis auf den einen Gerechten, den gerechten Jahwes, den Messias der Zukunft, den Sohn Davids. Also der Gerechte hier ist ja auch David, aber der Gerechte, auf den das dann auch zutraf und in besonderem Maße zutraf, ist der Sohn Davids. Sind dazu jetzt Fragen noch? Das heißt, die Zeit ist um. Wir können morgen noch Fragen dazu stellen oder beantworten. Der Psalm kann ich empfehlen zum Auswendiglernen. Einer hat ihn schon genommen. Wir schließen hier. Morgen können wir noch ein bisschen schauen, ob in diesem Psalm es irgendwelche Muster gibt. Also gibt es einen Chiasmus drin oder nicht? Gut. Wer ist dran heute? Ist jemand heute dran?
Ja, wir haben auch heute einiges aus dem ersten Buch der Psalmen gehört. Wieder Besonderheiten vom Aufbau, von der dichterischen Form, die Zahlenspiele, die sicher nicht alle Zufall sind. Und ja, irgendwie beinhaltet ja jeder Psalm irgendeine Besonderheit. Mir ist heute gerade der Psalm 19 aufgefallen. Wir hatten den ja auch intensiv betrachtet. Dort kommt besonders die Zahl 7 vor. In den 7 vollkommen, also in der Fülle der Vollkommenheit Gottes. Das siebenfache Reden in der Schöpfung von Gottes Herrlichkeit. Dass die Himmel und die Himmelsweite Gottes Unbegrenztheit, Gottes Macht verkünden. Und ich finde es immer so ganz interessant, wenn man so Text auf sich bezieht. Wie ist es bei uns? Wie ist es bei mir persönlich? Verkünden wir Gott auch weiter? Gottes Macht, Gottes Unbegrenztheit, Gottes Vollkommenheit. Weiter haben wir gehört, dass Gott ein Gott der Ordnung ist, ein Gott der Regelmäßigkeit. Etwas, was auch wir ja anstreben sollten. Wir haben gehört, dass es in den Jahreszeiten so ist, in den Wechsel von den Jahreszeiten. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, es ist jedes Jahr gleich. Wir haben gehört, wir können uns darauf einstellen, wir können damit planen. Wieder war die praktische Aufforderung an uns, dass wir auch eine gewisse Regelmäßigkeit an den Tag legen sollten, besonders was das Bibellesen betrifft, das Gebet, die stille Zeit, die Gemeinschaft mit Gott. Der Sonnenuntergang hat die evangelistische Botschaft. Es gibt einmal ein Ende. Ich will noch den Vers 13 lesen aus dem Psalm 19. Psalm 19, Vers 13. Verfehlungen, wer kennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Ich fand es so ganz interessant, auch was dazu gesagt wurde, und zwar, wenn man auch so betet, wir sollten noch mehr darum beten, dass Gott uns ganz praktisch zeigt, wo wir falsch liegen, wo wir sündigen, wie wir dies genau ändern können. Ja, wird auch gesagt, dass man Gott noch immer mehr bitten sollte, dass man seine Gnade und seine Wahrheit erkennt, um nachher nicht depressiv zu werden, dass man nur seine Sünden sieht. Wichtig von Psalm 8 zum Beispiel noch fand ich die Verse 5 bis 7. Die wollte ich auch noch gerade vorlesen. Psalm 8, Verse 5 bis 7. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel oder als Gott. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Wir haben gehört, der Mensch ist als Herrscher geschaffen, als Herrscher über die Schöpfung. Gott hat ihm die ganze Schöpfung unterworfen. Und wenn man das wieder praktisch nimmt, wir sind Herrscher der Schöpfung. Ich finde es persönlich, das ist eine sehr große Verantwortung, die Gott uns damit auch gegeben hat, wie wir gerade mit dieser Schöpfung umgehen. Ja, als Abschlusssatz an diesem Abend wollte ich einfach den Satz stellen, den wir ausgehend aus Psalm 22 gehört haben. Und zwar, weil einer verlassen wurde, können wir kommen. Weil einer verlassen wurde, können wir kommen. Und ich denke, es ist wunderbar, das zu wissen. Wir sollten Gott auf jeden Fall dafür danken und wollen auch jetzt noch Gelegenheit dazu geben. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Wir beten möchten.